Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge Hungry Minds. Kilian, Glückwunsch. Wenn die Leute diese Folge hören, ist deine Studie bereits draußen und du hast den ganzen oder beziehungsweise den halben Presserummel schon hinter dir. Und aktuell bist du mir noch zugeschaltet, ganz fresh. Wir nehmen am Anfang der Woche auf. Das heißt, du hast jetzt gerade das ganze Ding noch vor dir. So, wie geht's dir aktuell?
Ja, wir haben Montagmorgen, früh morgens. Mir geht's gut. Ich bin jetzt gleich auf den Sprung, weil wir gleich noch Presse- und Fototermine haben. Dann noch einen Schulworkshop haben. Ich habe letzte Woche schon angeteasert. Und in dem Schulworkshop kommt sogar Tagesschau und Heute-Journal dazu. Ich weiß nicht, für was sie es verwenden, aber sie nehmen mit auf. Also die Anspannung ist vorhanden, aber eigentlich geht's mir ganz gut. Es ist eine extreme Vorfreude da, weil ich jetzt auch, die meisten ZuhörerInnen werden auch ein bisschen genervt sein, seit Wochen davon spreche, diese Studie endlich rauszubringen und irgendwie den Sack nicht zubekommen habe. Und jetzt bringen wir sie endlich raus, nach Anraten eben der Pressesprecher ein bisschen verschoben. Und jetzt, wenn wir diese Folge gelauncht haben, ist sie draußen und wir sind voll happy, dass es endlich jetzt endlich vorangeht und endlich draußen ist.
Ja, wir wollen heute erstmal generell in das Thema, also in diese Studie einsteigen und dann anschließend in das Thema mentale Gesundheit von Nachwuchskräften auf dem Arbeitsmarkt reintauchen. Das ist unser Deep Dive für heute. Merz hat das letzte Woche tatsächlich schon gesagt, wir können es uns nicht leisten, irgendwie auf Work-Life-Balance auszuruhen, sondern nee, wir müssen mehr leisten, wir müssen mehr arbeiten. Sprich, wenn so ein Friedrich Merz oder beziehungsweise diese Generation das sagt, bedeutet das eigentlich, die junge Generation muss mehr arbeiten, muss mehr ranklotzen, muss richtig reinhauen, um den Wohlstand hier in Deutschland in Zukunft irgendwie am Laufen halten zu können. Ist die junge Generation denn dazu in der Lage, beziehungsweise wie geht es ihr aktuell mental? Hat sie die Kraftressourcen dazu?
Ja, wunderschöne Frage und ich finde diesen Einstieg echt extrem wichtig, weil dieses Zitat von Friedrich Merz, das haben wir letzte Woche gehört, das hören wir aber tatsächlich dauernd. Das hat er im Wahlkampf auch schon dauernd wiederholt. Es ist nicht so, dass er jetzt damit irgendwie ein Tabu gebrochen hat. Das Besondere ist, er ist jetzt Bundeskanzler, jetzt hat er die Position, die Macht, die Rolle, auch solche Aussagen nochmal anders zu treffen. Solche Aussagen hört man aber nicht nur von ihm, die hört man ja auch von gewissen Führungskräften, gewisser Generationen, Altersgruppen, zum Teil auch gar nicht böse gemeint. Da war bei ihm bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, er ist schon genau so ein Kalkül auch gewählt, um junge Menschen ein bisschen zu unter Druck zu setzen. Es ist aber grundsätzlich so, wenn wir uns mal die Aussage auf der Zunge zergehen lassen, eine Work-Life-Balance reicht nicht, um den Wohlstand zu halten. Ich glaube, wenn wir nicht auf die Gesundheit achten von jungen Menschen, haben wir ein ganz anderes Problem. Und es ist eben das Problem, dass Work-Life-Balance oft mit Faulheit, oft mit nicht arbeiten wollen, kein Bock-Mentalität verknüpft wird. Und so ist es bei jungen Menschen nicht. Das zeigt eben auch unsere Studie. Work-Life-Balance ist etwas Relevantes für Menschen. Ich sage bewusst Menschen, weil junge Menschen das wollen, aber auch die Älteren. Wir haben nämlich in unserer Studie sowohl die Jungen abgefragt, die 14- bis 29-Jährigen, da über 2000 Stück. Aber, und das machen wir alle 2 Jahre und dieses Jahr eben wieder, das ist das ganz Besondere der Studie. Wir haben so einen Generationenvergleich, in dem wir auch noch die 30- bis 49-Jährigen und die 50- bis 69-Jährigen mit jeweils 2000 Menschen nochmal dazu befragen, mit den gleichen Fragen, die auch die Jungen kriegen. Und Thema Work-Life-Balance, Flexibilität der Arbeit, auch eine gewisse Überbelastung vermeiden, sind Themen, die alle Altersgruppen ansprechen. Aber wenn wir jetzt ganz konkret auf die jungen Leute schauen, dann sehen wir da, also die Studie heißt vielleicht mal zu Beginn Zukunft made in Germany, besorgt, doch nicht hoffnungslos. Und ich sage den Titel ganz bewusst, weil da steckt schon einiges drin. Junge Menschen sind derzeit besorgt, was die Zukunft angeht. Dieser Krisenmodus der letzten Jahre, der hält sich weiterhin, auch 2025. Da sind immer noch Klimakrise, Sorge vor Inflation, Wirtschaftssorgen ganz, ganz enorm. Auch Kriege in Europa, auch eine Spaltung der Gesellschaft als gestiegene Sorge. Und das macht sich bemerkbar in der Psyche. Das haben wir seit einigen Jahren schon gesehen, während der Corona-Pandemie. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen. Darüber werden wir heute auch nochmal tiefer sprechen, wie junge Menschen sich auch da gestärkter fühlen könnten, was ihnen da fehlt aktuell im Thema Bildung, auch in Unternehmen. Und bei jungen Menschen ist aber trotzdem so, und das finde ich das Besondere, das sehen wir wirklich eigentlich wie so einen roten Faden der ganzen Studie, sie sind trotzdem hoffnungsvoll und erwarten von ihrer Zukunft auch ein bisschen was. Das ist eigentlich so der Anker, an dem wir uns entlanghangeln müssen, der, finde ich, wunderbar ist, ein wunderschönes Zeichen ist, aber gleichzeitig auch ein absolutes Alarmsignal für PolitikerInnen. Weil junge Menschen zum Beispiel sagen, persönlich erwarten sie sehr viel von ihrer Zukunft. Gesellschaftlich sind sie ein bisschen pessimistisch, da ist derzeit eher auf dem absteigenden Ast zu beurteilen. dass sich viele Leute streiten, dass wir vielleicht einen Generationenkonflikt haben mit Rentensystem, andere Punkte, auch politisch eben wenig Einbindung. Aber gerade persönlich sagen Sie, da ist extrem viel Hoffnung, weil es wird schon irgendwie werden, wir haben auch Bock zu arbeiten, sagt die deutliche Mehrheit. Die deutliche Mehrheit will nicht die Arbeit reduzieren, will nicht weniger arbeiten, sondern möchte gleich viel oder mehr arbeiten. Es gibt ein Drittel, die sagen, sie könnten über weniger Prozent nachdenken, also von denen, die schon arbeiten. Aber es ist Lust da zu arbeiten. Es ist auch die Bereitschaft da, zum Beispiel zu viel zu arbeiten, um den Wohlstand des Landes zu halten, haben wir ganz konkret abgefragt. Es ist auch genügend Motivation da, um die Renten der Älteren zu finanzieren, weil das Rentensystem gerade so aufgebaut ist. Viele haben trotzdem Sorge, dass das nicht klappen wird, dass das nicht reichen wird, zu Recht den Zahlen zufolge. Aber trotzdem sagen viele, sie sind dafür bereit, sie haben diese Verantwortung, nehmen sie und erkennen sie auch an. Und das ist, finde ich, das wichtigste Zeichen der Studie, zu sehen, dass junge Menschen ready sind, die Zukunft anzugehen. Aber man muss sie halt auch lassen. Und mit solchen Aussagen, gerade mit so ein bisschen der Pauschalisierung und ein bisschen dieses Faulheitsgetue, schneiden wir uns da komplett ins eigene Bein.
Weil am Ende des Tages ist es natürlich ein Thema, was wir zusammen anpacken müssen.
Nur.
Was ich in der Studie ganz interessant fand, ist, dass die jungen Menschen durchaus bereit sind, unter anderem Überstunden zu leisten, wenn diese, sag es bitte.
Bezahlt sind.
Genau, das ist tatsächlich für viele ein super wichtiges Benefit, obwohl es ja eigentlich gar kein Benefit sein sollte,
Es
ne?
sollte kein Benefit sein, ja. Aber
Es
es wird als Benefit gehandhabt.
Wird als Benefit gehandhabt. Das heißt aber, da ist eine Leistungsbereitschaft und die jungen Menschen wollen durchaus irgendwie das Land mit nach vorne bringen. Und natürlich ist natürlich die Grundlage von Leistung ist Gesundheit.
Ja.
Gesundheit der jungen Generation. In dem Kontext sprechen wir heute darüber. Und in dem Kontext sprechen wir heute auch mit zwei ganz wunderbaren Gesprächspartnerinnen. Magst du mal erzählen, wen wir heute so am Start haben?
Ja, ich bin richtig begeistert. Das wird eine echt coole Folge. Wir haben zwei richtig coole Gesprächspartnerinnen dabei. Einmal haben wir die echt spannende Schülerperspektive dabei und Schülerinnenperspektive, nämlich Maja Zaubitzer. Sie ist stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Und die Bundesschülerkonferenz ist eine ganz, ganz wichtige Instanz, um eben die Stimmen der jungen Menschen, gerade eben der Schülerinnen, stärker zu machen, sichtbar zu machen überhaupt und gleichzeitig richtig auch in aktive Politik reinzugehen, in Unternehmen reinzugehen und wirklich zu zeigen, das brauchen wir, das wollen wir. Und das macht Maja ganz besonders mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Das haben wir tatsächlich in unserer Studie auch schon länger dabei. Sie sind regelmäßig bei unserer Pressekonferenz dabei. Auch Maja ist bei der Pressekonferenz morgen dabei und wird ein bisschen berichten, wie sie unsere Ergebnisse einordnet. Und es ist eben ganz cool auch für mich als Forscher zu sehen, dass die Ergebnisse, die wir rausbringen, so aufgegriffen werden können und sie auch zu uns gesagt hat, und das wird sie auch gleich dann hoffentlich im Gespräch dann tun, wie sie die Ergebnisse interpretiert, wo sie vielleicht widerspricht und wo sie sich auch selber wieder sieht. Ne?
Spannend. Und wir haben tatsächlich noch eine zweite Gästin heute am Start, die das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene einordnet, und zwar die liebe Maren. Wer ist Maren?
Maren ist vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung, Maren Beer, und absolute Expertin darin, wenn es darum geht, psychische Gesundheit ins Unternehmen zu bringen und eben danach zu fragen, wie geht's Mitarbeitenden, wie geht's Menschen generell. Sie befragt nicht nur Mitarbeitende, sondern eben auch abgehende SchülerInnen. Darum geht auch dieses Health and Work Barometer, das sie heute vorstellt, das sie zusammen auch mit der TK erstellt hat. Und ist wirklich eigentlich das perfekte Pendant zu Maja im Gespräch danach, weil es eben dann nicht nur darum geht, was wollen die SchülerInnen, sondern auch, was wollen die SchülerInnen, wenn sie dann im Unternehmen sind, also die späteren Arbeitskräfte, die Arbeitskräfte von morgen.
Bevor wir in die Gespräche springen, möchten wir euch noch flott den offiziellen Partner dieser Folge vorstellen: die Techniker Krankenkasse. Deutschlands größte Krankenkasse weiß natürlich, dass die Gesundheit junger Menschen die Basis für eine resiliente Gesellschaft und ein stabiles Sozialsystem ist. Deswegen bietet die TK zahlreiche Angebote, um die Gesundheit junger Menschen zu stärken. Um diese passgenauen Angebote zu entwickeln, führt die TK auch Studien durch, wie zum Beispiel das Health and Work Barometer in Kooperation mit dem Ausbildungsportal AUBI Plus sowie der IFBG GmbH. Die Studie macht deutlich, dass sich 29% der angehenden Schulabsolventinnen und Absolventen oft oder immer emotional erschöpft fühlen. Auf diese Studie wollen wir in dieser Folge zum Schluss gemeinsam mit der Studienleiterin Maren, die Kilian eben schon angekündigt hat, einen Blick werfen. Vorher starten wir aber mit der Perspektive der Gen Z und springen in das Gespräch mit Maya, der stellvertretenden Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Let's go!
Sehr schön. Hallo Maya, herzlich willkommen im Hungry Minds Talk.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Maya, du bist selbst Schülerin und gleichzeitig stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Wie nimmst du denn die momentane Stimmung unter jungen Menschen so wahr? Erlebst du selbst diesen Dauerkrisenmodus oder machst du da derzeit vielleicht sogar eine Art Aufbruchsstimmung durch die neue Regierung breit?
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich natürlich ganz unterschiedlich, aber wir merken schon immer wieder, dass es ganz viele verschiedene multiple Krisen gibt, in denen wir irgendwie aufwachsen und die uns schon alle ganz schön mitnehmen. Das heißt, wir sitzen in der Schule, haben vielleicht gerade Klausurenphase und nebenbei merken wir, wie in verschiedensten Ländern Krieg ist, wie zum Beispiel die Regierung sich nicht so gut finden konnte, wie Friedrich Merz zwei Anläufe brauchte, um gewählt zu werden. Und ich glaube schon, dass uns das alle durchaus sehr mitnimmt und dadurch natürlich das Stresslevel nochmal deutlich erhöht wird.
Hast du das Gefühl, es nimmt euch jetzt mehr mit, als es früher der Fall war, vor 3-4 Jahren der Fall war?
Ja, also ich glaube, vor 3-4 Jahren ist da vielleicht ein schlechtes Beispiel, einfach weil da natürlich gerade Corona war, was auch natürlich ein riesiger Einschlag war und uns irgendwie sehr, sehr viele Freiheiten genommen hat und uns da auch total eingegrenzt hat. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn man die jetzige Zeit mit vor 10, 20, 30 Jahren vergleicht, dann auf jeden Fall, weil wir da einfach sehen, dass es damals deutlich, zumindest gefühlt, deutlich weniger Krisen gab und wir jetzt irgendwie mit deutlich mehr parallel klarkommen müssen, was dann doch irgendwie klar spürbar ist.
Ja, du sprichst die Corona-Pandemie an, ganz richtig. Würdest du sagen, ihr habt es seitdem geschafft, als SchülerInnen raus aus dieser Spirale von dem Ohnmachtgefühl zu kommen, was ja während der Corona-Pandemie gerade ganz oft der Fall war, dass man das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wie die nächste Woche ausschaut, können wir uns dann schon wieder treffen, können wir dann privat wieder was machen, wird die Schule überhaupt stattfinden, auch institutionenmäßig. Das ist ja jetzt vorbei, zumindest der Pandemiestatus. Trotzdem, das sehen wir auch in unserer Studie, da haben wir auch gleich noch Zahlen dazu, gibt es bei vielen jungen Menschen ja trotzdem dieses Ohnmachtgefühl, dass man sich so ein bisschen ohnmächtig fühlt, obwohl ja eigentlich die Institutionen wieder laufen und die Pandemiezeit jetzt vorbei ist. Wieso glaubst du, gibt es dieses Gefühl oder würdest du das überhaupt so bestätigen?
Ja, also ich glaube durchaus, dass das Gefühl noch da ist, natürlich deutlich geringer als während Corona-Zeiten, aber geschwunden ist es nicht komplett. Ich glaube, das liegt da natürlich ganz viel daran, dass Corona nie so wirklich aufgearbeitet wurde. Also wir hatten dann irgendwann den Punkt, in dem die Lockdown-Zeit vorbei war, wir wieder in die Schule gehen konnten, wir aber nie wirklich ganz viele Sachen aufgearbeitet haben. Das ist auf der einen Seite natürlich die sozialen Aspekte, die nie geschaut worden, dass die wieder gut trainiert werden. Auf der anderen Seite ist es aber zum Beispiel auch schulische Lücken. Das bedeutet, dass wir jetzt ganz konkret jeden Tag vor der Herausforderung stehen, Lücken, die uns da über 2 Jahre lang angeeignet wurden, irgendwie jedes Mal aufs Neue wieder zu schließen. Jedes neue Thema zeigt auf, dass da doch vielleicht noch eine Grundlage fehlt. Und ich glaube, dadurch fühlt man sich dann natürlich schon irgendwie alleine gelassen und hat das Gefühl, dass man gar nicht so richtig mitkommt.
Verstehe. Sehr interessant. Ja, die Ergebnisse unserer neuen Trendstudie zeigen jetzt, auch 2025 fühlen sich viele junge Menschen psychisch vor allem auch belastet. Besonders Stress bei 49%, Erschöpfung 34%, Selbstzweifel auch 32% und auch Antriebslosigkeit mit 30% treten sehr häufig auf. Zudem sagen 13%, sie seien aufgrund ihrer Belastung in aktuellen Behandlung und ganze 24%, also ein Viertel aller Befragten, gibt an, derzeit das Gefühl zu haben, so eine Behandlung zu benötigen. Erkennst du diese Ergebnisse überhaupt in deinem Umfeld so wieder?
Ja, natürlich. Und es ist ein unfassbar großes Warnsignal, was wir wirklich hören sollten. Wir merken, wie junge Menschen, glaube ich, sehr motiviert sind, wie viele wirklich Lust haben, auch was zu erreichen, was mitbestimmen zu können, was zu erleben, aber ganz oft irgendwie davon gestoppt werden. Und die Leute einfach tatsächlich sich, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Ohnmachtsgefühl breit macht, der Stress breit macht und dadurch die psychische Belastung total hoch ist, während man auf der anderen Seite eigentlich eine hochpolitisierte Gesellschaft hat, eine Gesellschaft hat, wo junge Menschen mitreden wollen, mitgestalten wollen, da aber tatsächlich auch überhaupt gar keine Mittel für haben und das natürlich dich auf Dauer total ausbremst. Und das geschult mit einem Schulsystem, welches seit Ewigkeiten nicht ordentlich überarbeitet wurde, was immer noch ist wie vor 40, 50, 60 Jahren, sodass wir tatsächlich viel Frontalunterricht haben, unfassbar hohen Leistungsdruck. Das kommt dann natürlich dazu, dass die Menschen sich schlecht fühlen, sagen, ich müsste in Behandlung und ich glaube, das ist was wir sehen und wo wir jetzt ganz dringend tatsächlich Handlungsbedarf haben.
Lass gerne mal in die einzelnen Symptome, die ich auch gerade vorgestellt habe, nochmal reingehen. Also ich bin ja auch viel auf Vorträgen unterwegs, in Unternehmen unterwegs. Ich spreche da auch über die psychische Gesundheit junger Menschen. Und gerade von älteren Führungskräften höre ich da relativ häufig, hey, das sind doch Symptome, die sind doch gar nicht so schlimm. Stress haben wir doch alle so ein bisschen, Erschöpfung gehört dazu. Und Selbstzweifel sind doch gerade am Anfang einer Karriere ganz normal, vielleicht sogar ganz gut, um ein bisschen einzuordnen, wo man denn eigentlich hingehört und dass man vielleicht nicht zu selbstbewusst durch die Welt und durch die Karriere geht. Wie würdest du das einschätzen? Sind die in den letzten Jahren vielleicht sogar stärker geworden oder sind die eigentlich schon immer da?
Ja, also das sind natürlich Punkte, die uns als die Jugend immer sehr, sehr oft irgendwie entgegengeworfen werden. Argumente, um uns irgendwie als faul darzustellen. Und ich glaube, eigentlich geht es in eine ganz andere Richtung. Ich denke, das sind Punkte, die waren schon immer da. Aber mittlerweile gibt es da einfach entsprechende Aufklärungen, die uns zeigen, dass eben Stress nicht gut ist, dass eine Erschöpfung zeigt, dass dein Körper nicht gut geht, du gegebenenfalls in einem Burnout rennst oder Ähnliches. Und wir als Generation dann vielleicht eher sagen, okay, wir wollen zwar was erreichen, wir wollen wirklich zu unseren Dingen stehen, wir haben auch einen Ansporn, aber das muss natürlich vereinbar sein mit einer Work-Life-Balance und mit einer guten mentalen Gesundheit. Ich habe das Gefühl, dass das in älteren Generationen oft runtergedrückt wird und nur auf dieses Leistungsprinzip gepocht wird, halte das aber ehrlicherweise für sehr ungesund und bin deswegen sehr froh über die Entwicklung und glaube, dass wir die auch verteidigen müssen und auch klar uns dagegen äußern sollten, dass wir eben keine faule Generation sind, sondern einfach neben der Leistung auch schauen, dass es uns gesundheitlich gut geht.
Ja, du sprichst ganz wichtige Punkte an. Du hast gerade schon ein bisschen so angedeutet, aber was sind deiner Meinung nach denn die konkreten Auslöser für zum Beispiel die Erschöpfung? Ist es der Schulstress, den man hat, der vielleicht auch schon immer da war, aber der jetzt vielleicht auch durch die fehlenden Ressourcen und die fehlenden Kompetenzen, wie du gerade auch schon während der Pandemie eben angesprochen hast, vielleicht stärker geworden ist? Dann auch Zukunftsangst, gesellschaftlicher Druck. Mir fallen da ganz viele Symptome, aber auch ganz viele Ursachen ein. Würdest du sagen, ist ein Mix oder sticht da eins vielleicht ganz besonders heraus?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Mix ist. Das ist auf der einen Seite, was wir vorhin besprochen hatten, die multiplen Krisen, die uns natürlich total stressen und irgendwie so mentalen Druck verursachen, der dann wiederum zur Erschöpfung führt. Auf der anderen Seite der unfassbare Druck, der von der Schule kommt, gepaart mit den Lücken von Corona, die nicht aufgearbeitet wurden. Und natürlich aber auch das, was wir zurzeit sehen, dass zum Beispiel dieser Glaube in das politische System irgendwie gut erschüttert ist und dass die Leute eben nicht das Gefühl haben, da so ein Urvertrauen haben zu können, nicht wissen, wie geht es in der Zukunft weiter, was ist meine Perspektive, wie geht es mit dem Klimawandel weiter, habe ich gegebenenfalls eine gute Rente und wie sind vielleicht die Arbeitsbedingungen in Zukunft. Und ich glaube, dass das alles zusammen relativ starke Auswirkungen hat, die man dann eben zum Beispiel in sowas wie ein Viertel der Befragten wollen in Behandlung oder sagen, sie bräuchten Behandlung, ganz klar natürlich sich widerspiegelt.
Ja, du sprichst auch die Sorgen nämlich an, die haben wir auch gemessen in unserer Studie und wir sehen da eben ganz vorne Krieg in Europa und Nahost, die Inflation immer noch eine starke Sorge, also auch Preissteigerungen, dann aber auch Spaltung der Gesellschaft, was du gerade angesprochen hast, Klimawandel, knapper Wohnraum, all diese Punkte sind enorme Sorgenfelder. Jetzt das Interessante, die sind Sorgenfelder bei jungen Menschen, aber auch bei Älteren. Da ist eigentlich fast kein Unterschied, die ganz Älteren bei uns, wir haben ja die anderen Altersgruppen auch abgefragt, die sehen solche Sorgen genauso stark, fast sogar noch ein bisschen stärker. Folgen sind aber andere. Also man kann ja auch das Thema Resilienz dann benennen. Es scheint so, als wäre gerade die junge Generation, als wäre auch deine Zielgruppe, nicht ganz so resilient, was diese Themen angeht, beziehungsweise schafft es nicht gestärkt aus solchen Krisen hervorzugehen, sondern ihnen fehlen da gerade auch die Ressourcen. Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich bin da immer nicht ganz sicher, ob Resilienz der richtige Punkt ist. Ich glaube, wir sollten tatsächlich natürlich irgendwie optimistisch in die Zukunft reinblicken. Wenn wir aber das Gefühl haben als Generation, dass das nicht ernst genommen wird, dass diese Probleme der Zukunft irgendwie nicht die Hauptpriorität der Politik sind, dann glaube ich nicht, dass das an fehlender Resilienz mangelt, sondern tatsächlich da einfach so ein gewisser Realismus damit dabei ist. Und am Ende muss man ja auch so ehrlich sein, gerade was zum Beispiel die Klimakrise angeht, sind wir die Generation, die das noch mitbekommen wird. Wir sind die Generation, deren Kinder das noch viel stärker mitbekommen wird. Und natürlich machen wir uns da nochmal auf einem ganz anderen Level, auf einem viel persönlicheren Level Sorgen, als vielleicht Menschen, die tatsächlich rein aus einer natürlichen Lebenszyklusseite irgendwie das vielleicht nicht mitbekommen. Und ich glaube, dass wir einfach da vielleicht auch die Drastik der Probleme nochmal sehr stärker sehen, einfach weil es unser täglicher Alltag ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil wir natürlich damit auch noch Jahrzehnte leben müssen. Und ich glaube deswegen, dass wir das nicht als fehlende Resilienz abstempeln sollten, sondern irgendwie die Sorgen der Jugend wirklich ernst nehmen sollten und entsprechend dann politisch auch gehandelt werden muss.
Ja, ja, stimme ich dir komplett zu. Du bist selber Schülerin. Welcher Klasse bist du?
Ich bin jetzt 11. Klasse.
11. Klasse, genau. Das heißt, du machst in 2 Jahren Abitur.
Nächstes Jahr schon, also bei uns sind 12 Jahre. Genau. Mhm.
Du bist einerseits Schülerin also, du bist aber auch die stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret über Schule sprechen, wie erlebst du das denn selber? Würdest du sagen, wird über mentale Gesundheit in der Schule gesprochen, war oder ist es ein Tabuthema?
Ja, also es ist nach wie vor ein viel zu großes Tabuthema. Deswegen sagen wir als Bundesschülerkonferenz auch ganz klar, dass zum Beispiel Stressprävention mit ins Curriculum rein sollte und Teil des Lehrplans sein muss. Das Gleiche aber zum Beispiel ja auch mit Schulpsychologie. Also wir erleben total krass, dass wir sowohl Schulpsychologen als auch Schulsozialarbeiter viel zu wenig in der Schule haben. Teilweise ein Schulpsychologe für 4, 5, 6 Schulen. Und dann kann das Thema natürlich nicht gut aufgearbeitet werden. Das heißt, wir glauben da ganz klar, dass das auf jeden Fall ausgebaut werden muss, dass wir multiprofessionelle Teams irgendwie an die Schulen bekommen müssen, damit für dieses Thema auf der einen Seite natürlich mehr Awareness geschafft wird, auf der anderen Seite aber es natürlich auch einfach konkrete Anlaufstellen gibt, wenn es eben jemandem schlecht geht, sodass dann man sich gar nicht erst in diese Spirale, in der es immer schlimmer wird, begeben muss.
Wie ist es in deiner Schule und in deinem Umfeld, wenn jemand Probleme hat, an wen würde er sich als erstes melden oder sie?
Genau, in meiner Schule ganz konkret haben wir tatsächlich 2 Schulsozialarbeiter und auch einige Beratungslehrkräfte, an die man sich dann wenden könnte. Aber grundsätzlich kann man hier auch immer viel den Klassenlehrern gehen. Ich glaube aber doch, dass am Ende das Nächste ist, wo man eigentlich hingeht, meistens die Freunde. Und das ist natürlich auch gut, so weil Freunde ein super, super wichtiger Bestandteil sind. Aber trotzdem sieht man, dass selbst wenn, wie bei uns, es so viele Anlaufstellen gibt, die oft nicht gut genug genutzt werden, einfach weil das Thema ein Tabuthema ist, weil die Menschen sich irgendwie nach wie vor dafür schämen. Und das ist natürlich was wir auf jeden Fall aufbrechen müssen.
Ja, du sprichst es an, das soziale Umfeld, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, sehen wir auch in der Studie. Also das ist eigentlich mit der Familie so der wichtigste Treiber auch, um glücklich zu sein, auch was sinnvoll ist im Leben, sagen auch die jungen Menschen von sich aus, was da wirklich schön ist. Wenn wir aber über die Schule nachdenken, frage ich mich dann so ein bisschen, nach dem, was du gerade sagst, ist die Schule jetzt Lernort oder ist sie eher Belaster oder ist sie eher vielleicht dann auch eben die Vorbereitung auf die Zukunft, in der sie aber eigentlich gerade versagt? Wie würdest du ins Urteil gehen?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, die Schule ist gerade so ein bisschen ein versagender Lernort. Bedeutet, dass es natürlich der Ort ist, wo du versuchst zu lernen, aber wir glauben, dass man irgendwie so ein bisschen am falschen Punkt ansetzt. Wir glauben, dass Schule weniger auswendig lernen sein muss und mehr kompetenzorientiert. Und natürlich, dass Schule ein Lebensort sein muss. Das heißt, dass du gerne in die Schule gehst, dass du Spaß dort hast, dass du gegebenenfalls auch Ganztagsschulen unterstützt, indem du nachmittags deine Freizeitangebote auch in der Schule hast, mit der gleichen Peer Group, wie du auch vormittags unterrichtet wirst und auch deutlich freier unterrichtet werden musst, sodass du auch nach der Schule ohne Probleme sagen kannst, okay, ich weiß, wie man recherchiert, ich weiß, was die Fake News sind und ich kann Kompetenzen entwickelt haben und eben nicht nur tatsächlich stupide 45 Minuten Frontalunterricht dir angehört hast, um es danach auswendig zu lernen. Wir glauben, dass da ein riesiger systemischer Fehler ist und der muss natürlich alsbald angegangen werden.
Ja, lass gerne bei diesen Kompetenzen mal kurz noch bleiben. Du hast gerade schon angesprochen, Digitales ist da ganz vorne drin. Was würdest du sonst so für Kompetenzen, wenn du was verändern könntest, direkt reinbringen? Auch Thema Berufsorientierung, Thema Zukunft eben?
Ja, also ich glaube, dass man auf der einen Seite natürlich Recherchekompetenzen braucht, sodass man die Möglichkeit hat, dass man Fake News erkennen kann, weiß Wikipedia keine gute Quelle, also alles, was in die digitale Richtung geht. Dann ja, natürlich auch Berufsorientierung ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompetenzfeld zählen würde, aber mindestens, dass du sagst, okay, wir machen mehr Praktikas und Ähnliches. Aber es geht natürlich auch in die viel praktischere Richtung. Das heißt, dass du weißt, was bin ich für ein Lerntyp, lernen einfach, zu wissen, wie kann ich mir selbst Dinge aneignen, aber vielleicht auch in Richtungen wie kocht man gut und wie, keine Ahnung, kann ich vielleicht häkeln. Das sind Dinge, die oft in gerade gymnasialen Zweigen total zu kurz kommen. Praktische Erfahrungen werden so gut wie nie gesammelt und das, obwohl es super wichtig ist. Und wir glauben, dass man da natürlich dann auch irgendwo ansetzen muss.
Mhm. Ja, sehr interessant. Beim Thema Arbeit, also wenn wir wirklich mal einen Blick weitergehen, wir sind in der Schule, aber die Schule ist ja der vorbereitende Ort für das, was danach kommt, sei es eine Ausbildung, sei es ein Studium oder direkt der Arbeitsbeginn. Hast du das Gefühl, dass das Thema präsent ist, das Thema Arbeit und Arbeiten bei jungen Menschen oder in deinem Umfeld?
Ja, also ich glaube, es ist ein ganz großer Faktor, ist aber tatsächlich eher, weil es ein großes Fragezeichen ist. Ich glaube, dass ganz viele in meiner Generation, ganz viele in meinem Alter irgendwie überhaupt noch nicht wissen, wo es hingehen soll. 11. Klasse und Abi steht in ungefähr einem Jahr an und keiner weiß so richtig, was danach passiert. Viele sagen, okay, ich muss erstmal den Gap hier machen, ich muss erstmal ein Jahr irgendwas machen, um herauszufinden, was ich machen möchte, sei es das freie soziale Jahr oder Work and Travel. Einfach weil die Berufsorientierung zum Beispiel in der Schule total versagt, weil man eben nicht auf mögliche Studiengänge oder so vorbereitet wird, sondern weil es meistens wirklich ja dann sehr fächerorientiert ist. Das heißt, dass es irgendwie ein großer Faktor ist und viele machen sich, glaube ich, auch Sorgen darüber, was wird mal quasi passieren, was arbeite ich mal, wo kann man auch genug Geld verdienen, was dann wieder der finanzielle und Inflationsaspekt ist. Aber die wenigsten haben irgendwie eine Antwort für sich gefunden, was natürlich irgendwie sehr schade ist.
Ja, also da kann ich jetzt von meiner Vergangenheit berichten und von meiner Jugendphase. Ich meine, ich werde jetzt 30 dieses Jahr, habe vor 12 Jahren mein Abi gemacht, hatte damals auch tatsächlich gar keinen Plan, was ich machen soll danach und habe das dann erst nach dem Abitur eigentlich entschieden, dass ich direkt anfange zu studieren. Ja. Auch weil so ein bisschen familiärer Druck dabei war, beziehungsweise meine Schwestern auch direkt angefangen hatten und dann so ein bisschen bei mir die Überlegung war, soll ich was arbeiten? Ich habe dann auch den Sommer über gejobbt. In der Metzgerei tatsächlich gearbeitet und so ziemlich auch mal so die harte Seite gelernt so vom Arbeiten, so wirklich 5 Uhr Schichtbeginn, kein Sonnenlicht sehen, mal so wirklich das mitnehmen, was finde ich sehr, sehr spannend und wichtig war für mich. Gleichzeitig hatte ich aber die Punkte, die du gerade angesprochen hattest, schon auch gespürt. Also ich hatte schon auch das Gefühl, keine Perspektive bekommen zu haben in meiner Schulzeit und nicht so richtig zu wissen, was eigentlich alles jetzt möglich ist für mich. Es waren so diese klassischen Berufs- und Rollenbilder, die möglich waren. Ja, komm, du hast den Abischnitt. Wenn du 1-0 hast, dann machst du halt Medizin. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Aber so gerade so das Diverse und auch was andere Richtungen angeht, also auch im Thema Ausbildung vielleicht eine interessante Möglichkeit oder ein duales Studium, das habe ich das Gefühl, ich war im Gymnasium, wurde gar nicht so richtig aufgezeigt. Zumindest vielleicht habe ich es auch nicht wahrgenommen. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, absolut. Und ich glaube, das macht es ja noch viel schlimmer, dass gerade wenn du sagst, dass du vielleicht vor 15 Jahren, nee, wahrscheinlich eher vor 10 Jahren, aus der Schule rausgegangen bist, dass es da schon genauso schlimm war und dass sich nach wie vor nichts daran geändert hat. Das zeigt ja irgendwie, dass Bildungspolitik leider nach wie vor irgendwie nicht der Fokus ist. Und ich glaube, davon muss man ja genau wegkommen, weil gerade wir als Deutschland müssen ja so ehrlich sein, wir sind keine Nation, die Ressourcen hat, die mit Erdöl um sich schmeißen kann oder ähnliches. Wir sind irgendwie auf unsere klugen Köpfe angewiesen und ich glaube, da sollten wir auch ein bestmögliches Bildungssystem investieren. Und das wird offensichtlich zurzeit noch nicht gemacht. Das muss sich dringend verbessern und da müssen irgendwie die Lücken der letzten Jahrzehnte aufgearbeitet werden.
Ja, super. Danke, Maja. Das waren wichtige Statements, wichtige Aussagen. Hab mich gefreut, mit dir über deine Zielgruppe, deine Perspektive zu sprechen, wie du auf die Dinge schaust. Einerseits als Schülerin natürlich in der 11. Klasse, aber andererseits, ich meine, du bist voll im Thema drin, total veranlagt, da als Expertin drüber zu sprechen, eben auch durch die Bundesschülerkonferenz. Ich freue mich sehr, dass du auch uns bei der Studie eben auch unterstützt, bei der Pressekonferenz eben dabei bist. Oder dabei warst, wenn die Folge rausgekommen ist, das wird ist extrem wichtig, dass wir eben auch eure Perspektive da mitnehmen und du so eine wichtige Stimme hast. Danke, Maja, fürs tolle Gespräch.
Ja, danke dir gerne und schön, dass ich dabei sein darf.
Und jetzt geht es wie angekündigt weiter mit Maren Beer vom IFBG. Die beschäftigt sich damit, was Schülerinnen und Schüler wie Maja zum Beispiel von ihren zukünftigen Arbeitgebern fordern.
Hi Maren, schön, dass du dabei bist.
Moin.
Maren, wir haben ja eben von Maja gehört, wie stark junge Menschen sich belastet fühlen, wie stark sie psychisch an der Grenze sind. Viele von ihnen sagen, dass sie sich sogar in Behandlung wägen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Die Erkenntnisse unserer Trendstudie bestätigen das ja ebenfalls. Nimmst du das denn genauso wahr?
Ja, ich habe tatsächlich auch eine Studie leiten dürfen, die 2500 Schülerinnen und Schüler gefragt hat, wie es ihnen denn geht und was die so für Erwartungen auch an deren nächsten Ausbildungsschritt oder an die Arbeitswelt haben. Und auch da haben wir herausgefunden, dass fast ein Drittel regelmäßig auch emotional erschöpft ist. Also da wirklich auch ein sehr hoher Anteil, die genau das bestätigen wird.
Du sprichst schon an, du leitest beim IFBG, also im Institut für betriebliche Gesundheitsberatung, das Analysen- und Studienteam. Auf die Studie kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. Wie hat sich denn deiner Meinung nach der Umgang mit psychischer Gesundheit in Unternehmen in den letzten Jahren so verändert?
Also wir merken durchaus, dass das Thema auch immer
mehr besprochen wird, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Unternehmen. Trotzdem, ja, ist es quasi meine Tagesaufgabe, auch das Thema psychische Gesundheit im Arbeitsalltag mit Führungskräften, mit Beschäftigten auch immer wieder von Anfang an zu sensibilisieren. Also es tut sich was, aber trotzdem ist da auch noch viel Aufbauarbeit zu leisten, ja.
Würdest du denn sagen, dass die Unternehmen auf der richtigen Ebene das Thema mentale Gesundheit für junge Menschen aufarbeiten? Wir haben nämlich in der letzten Folge tatsächlich über Skinny Talk gesprochen, einen TikTok-Trend, bei dem gerade auch junge Frauen ein extremes Schlankheitsbild, eigentlich schon krankhaftes Schlankheitsbild propagieren. Und ich frage mich immer, müssen sich Unternehmen nicht auch mit solchen Trends in Anführungszeichen beschäftigen, die eben wirklich die junge Generation beschäftigen? Oder beschäftigen Sie sich in erster Linie auf dieser klassischen Art und Weise mit dem Thema mentale Gesundheit, das eben eher aus der älteren Perspektive kommt?
Also der Fachkräftemangel hat tatsächlich einiges geändert auch. Also der hat dafür gesorgt, dass Unternehmen sich natürlich viel aktiver auch mit dem Thema beschäftigen, wie können wir junge Fachkräfte auch für uns gewinnen. Die sind jetzt viel mehr auch an der, ja, am Zuge auch sich quasi beweisen zu müssen bei jungen Fachkräften. Und auch die haben gemerkt, dass mentale Gesundheit da ein super wichtiger Faktor ist. Tatsächlich das, wo wir vor allem unterwegs sind in Unternehmen, ist das Thema Gesundheit auch strukturell im Unternehmen einzugliedern. Sprich vor allem Führungskräfte, vor allem der Management-Ebene, auch deutlich zu machen, dass Gesundheit auch ein Faktor für Leistungsfähigkeit ist. Also wenn die langfristigen, ja, erfolgreiches Unternehmen führen wollen, brauchen sie gesunde Beschäftigte. Und das geht natürlich dann auch bei den jungen Fachkräften los, bei Auszubildenden, bei den Personen, die frisch ins Unternehmen kommen, die von Anfang an so zu begleiten, dass sie die an sich binden. Heißt, die sind zufrieden mit ihrem Arbeitsalltag, haben das Gefühl, sie fühlen sich wohl, können was leisten, haben eine Sinnhaftigkeit auch in ihrer Tätigkeit. Und das sind alles Themen, die wir vor allem strukturell versuchen, in Unternehmen auch zu begleiten.
Du sprichst es schon an, ihr redet auch viel mit Unternehmen, wir auch in unserer Tätigkeit. Ich höre relativ oft, wenn ich mir gerade mit älteren Führungskräften spreche, der Anstieg der psychischen Belastungen, der ist einerseits vielleicht, weil ja gerade eben schon eine Dauerkrisensituation ist, da stimmen die schon zu, geben das auch zu. Oft höre ich aber auch dieses Gegenargument, jetzt redet man mehr drüber und jetzt werde ich vielleicht als junger Mensch auch daran erinnert, dass ich eine psychische Belastung bräuchte. Jetzt dieses ganz blöd normativ gesprochene, Satz, wo ich dann oft denke mir, ja, kann das wirklich jetzt die Meinung sein, aber man hört schon häufig. Kriegst du das auch so mit und wie ist da deine Antwort dann darauf?
Ja, es gibt natürlich bei Führungskräften solche und solche, ne? Also man merkt schon, die sich das auch versuchen, schön zu reden und so ein bisschen von sich wegzuschieben, dass sie sich selber auch in ihrem Team mit dem Thema beschäftigen müssen. Was wir sehen, ist, dass Führungskräfte ihre Fehlzeitenquote tatsächlich von Team zu Team mitnehmen. Heißt, Führungskräfte, die sich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigen und vielleicht eine Abteilung wechseln, nehmen Fehlzeiten mit, die häufig auch psychischer Natur gewesen sind, ne? Also wir merken ja auch in der U-Statistiken, dass ja, psychische Gesundheit ein großer Faktor eben auch für Ausfallen in der Arbeitswelt ist. Und ja, bei den Führungskräften, man merkt genau, wer sich mit dem Thema beschäftigt, das sind die Abteilungen, wir führen dort Befragungen durch, deswegen wir haben auch objektive Kennzahlen, die das dann stützen können, sind die, wo einfach die meisten Kennzahlen einfach besser sind, ne? Die Arbeitszufriedenheit ist höher, dadurch ist die Motivation besser, sie fühlen sich wohler und das merkt man bei den Führungskräften, die auch das Thema mentale Gesundheit ernst nehmen und auch sehen, egal woher jetzt ein Anstieg kommt, es ist meine Aufgabe, sich damit zu beschäftigen und mein Team zu fördern, damit die langfristig auch motiviert und leistungsfähig bleiben.
Um da jetzt nochmal das Verständnis wirklich zu haben oder beziehungsweise die Verständnisfrage zu klären, du sprichst bei Fehlzeiten von den Fehlzeiten im Team, nicht von den Fehlzeiten der Führungskräfte, ne?
Genau, also von den Beschäftigten im Team, ne? Also ich bin häufig mit Management-Ebenen im Gespräch und das ist die eine Kennzahl, die sich angeschaut wird im Unternehmen. Wie häufig sind unsere Beschäftigten krank? An der Kennzahl gibt es auch verschiedene Diskussionen, warum das vielleicht nicht die einzige Kennzahl ist, die man sich anschauen sollte. Aber an der wird einiges gemessen, was Entscheidungen angeht, was vielleicht auch Erfolg in dem Team angeht. Heißt, so über diese Argumentationslinie kommt man häufig ins Gespräch, warum denn Gesundheit auch ein wichtiger Faktor ist, der für das Unternehmen, für den Unternehmenserfolg auch relevant ist. Deswegen wird sich das für das ganze Team angeschaut.
Und warum steht das in Kritik? Sorry.
Es gibt da immer verschiedene, verschiedene Felder auch. Ich komme aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das heißt, ich schaue mir ganzheitlichen Ansatz an, was gehört dann alles zur Gesundheit. Dazu gehört nicht nur Ernährung, dazu gehört nicht nur irgendwelche Diagnosen und nicht irgendwie nur Bewegungsverhalten, sondern vor allem Themen wie Führungsqualität, Feedback, Wertschätzung, Wohlbefinden. Das sind auch alles Themen der psychischen Gesundheit. Und diese ganzen weichen Faktoren, sage ich mal, die langfristig einen super dollen Einfluss auch auf den Unternehmenserfolg haben, die wird in so einer Kennzahl, wie oft ich krankgeschrieben war, nicht widergespiegelt. Und so das Parallel, die andere Seite zu der Krankschreibung ist auch das Arbeiten trotz Krankheit. Präsentismus heißt das Phänomen. Das ist auch was, was für Unternehmen super teuer ist, wenn Beschäftigte arbeiten, obwohl sie eigentlich krank sind. Und deswegen, genau, und das ist überhaupt kein Incentive zu sagen, okay, ich will unsere Fehlzeitenquote runterschrauben, weil die Konsequenz daraus könnte sein, dass Beschäftigte arbeiten trotz Krankheit und dann noch viel länger ausfallen würden. Heißt, diese Kennzahl ist sehr einseitig und wir versuchen so das Ganze ganzheitlicher anzugehen.
Ich muss mir selber ein bisschen auf die Finger hauen, denn eigentlich hat Kilian bei dieser Folge ja den Hut auf. So, ich stelle
Und
das
jetzt
ein.
auch gerade einen, die Arbeits- und Organisationspsychologie und die ganze Forschung, deswegen.
Ich habe aber noch eine Frage, weil ich das Thema so spannend finde.
Ja, heraus.
In meinem letzten oder beziehungsweise in meinem ersten Buch habe ich mich nämlich auch mit den Fehlzeiten der Erwerbstätigen in Deutschland in der Finanzkrise 2007, 2008 beschäftigt und bin da auf eine Studie gestoßen, die deutlich gemacht hat, dass in Krisenzeiten die Menschen eher über ihre Grenzen hinausgehen, sprich häufiger krank zur Arbeit gehen, weil sie eben Angst vor dem Jobverlust haben. Jetzt haben wir aktuell, also wir erleben wieder Krisenzeiten, aber in einer anderen Form auf dem Arbeitsmarkt. Also weniger Menschen, je nach Gewerbe auch noch natürlich, haben Angst vor Jobverlust. Andere fühlen sich auch sehr sicher in ihrer Position. Was kannst du denn dazu sagen? Also nimmt diese Zahl der Präsenzfälle aktuell zu, obwohl sie krank sind? Also gibt es da diese Parallele zwischen jetzt und 2007 und 2008 in der Finanzkrise oder haben wir aktuell ein ganz anderes Bild?
Also die Präsentismuszahl nimmt auf jeden Fall zu. Die Frage ist, woran liegt's? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das da die parallele Begründung ist. Eine, die wir untersucht haben, ist das Thema Homeoffice.
Klar.
Also wie beschäftigt man sich mit dem Thema Krankheit, wenn man von zu Hause arbeitet? Weil viele, es ist natürlich klar, okay, ich will meine Kolleginnen und Kollegen nicht anstecken, ich will vielleicht nicht eine halbe Stunde mich in die Bahn setzen. Wenn ich aber von zu Hause aus dem Bett wahrscheinlich noch einen Laptop aufklappen kann und von da arbeiten kann, machen das viele. Und deswegen ist so die, ja, diese ganze Homeoffice-Debatte auch ein wichtiger Treiber, sage ich mal, in dem Sinne von Präsentismus. Also deswegen, wir merken da durchaus einen Anstieg und vor allem auch seit der Pandemie, dass sich da einiges geändert hat.
Ja, und das Problem bei der Krisendebatte, was du auch angesprochen hast, 2007, 2008, verglichen mit jetzt, ist ja, dass wir damals einen Einschnitt hatten, der auch zeitlich absehbar war und war ja ein einseitiger Einschnitt, würde ich sagen. Was wir jetzt gerade erleben, Thema Dauerkrisenmodus, was sich auch junge Menschen wirklich täglich entgegenstellen müssen, ist ja, dass sie nicht nur eine Krise haben, sondern die haben die Klimakrise seit vor Corona, sie hatten die Corona-Pandemie, sie haben Kriege auf einmal, die ganz nahe kommen, gefühlt auch bildlich in ihren Smartphones. Sie haben aber eben auch wirtschaftliche Nöte, akut jetzt. Wir haben einen Schuldenanstieg in unserer Studie, 20% geben das an, aktuell Schulden zu haben, mehr als letztes Jahr. Wir haben gleichzeitig aber auch Themen der Altersvorsorge, die enorm herumschwirren, was wir auch besprochen haben, wo viele sagen, sie haben Angst vor Altersarmut. Das sind so viele verschiedene Krisen, diese multiple Krisensituationen, dass ich mir vorstellen kann, Thema Präsentismus, das wirkt kurzzeitig produktiv, ja, kurz mal zu arbeiten, kann man vielleicht dann schaffen, die Aufgabe heute noch fertig zu machen, aber langfristig gesehen hat das einen Riesennachteil. Und gerade dann schafft man es irgendwann auch nicht mehr, sich zu motivieren, wenn man weiß, diese eine Krise, die muss ich jetzt noch machen, aber da kommt gleich die nächste, dann irgendwann wird es schwierig und dann drückt es aufs Gemüt. Ja? Und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, da drückt der Schuh, wie man sagt. So, lass gern mal reingehen bei euch in dieses Health and Work Barometer, von dem du schon gesprochen hattest. Was sind denn die spannendsten Erkenntnisse, die ihr da wirklich seht?
Genau, also so die Ursprungsidee war, wir haben diese Studie gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse und Aubi Plus durchgeführt, dass wir uns quasi Schülerinnen und Schüler zu Wort nehmen und zu erfahren, was erwartet ihr denn von der Arbeitswelt? Ne? Das sind alles Schülerinnen und Schüler gewesen, die entweder dieses Jahr ihren Abschluss gemacht haben oder noch in den nächsten Jahren, unabhängig auch von Abitur oder welcher Art des Abschlusses, um quasi für Unternehmen letztendlich die Handlungsempfehlung geben zu können. Hey, wie könnt ihr euch dann attraktiv für diese Zielgruppe auch aufstellen und was müsst ihr beachten, wenn diese Zielgruppe in euer Unternehmen kommt? Und dabei ist wirklich das Thema psychische Gesundheit nochmal deutlich geworden. Ich habe es eingangs erwähnt, ja, fast ein Drittel der Schulabgängerinnen und Schulabgänger sind regelmäßig emotional erschöpft, also wirklich fast ein Drittel, die so schon aus der Schule kommen. Ne? Wir wissen natürlich auch, dass es die Seite, mit der ich mich sonst mehr beschäftige, wie psychische Gesundheit auch im Arbeitsalltag sich entwickelt. Aber wenn man damit startet, ist es natürlich ein super wichtiges Feld, sich auch als entweder Hochschule oder Ausbildungsbetrieb auch mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Und was für mich so ein bisschen herausstach, ist so dieses Thema Schubladendenken. Kian, ich glaube, das wird in deiner Studie bestimmt auch ein Thema sein. Man hört häufig Generation Z, die Flexibilität ist das Wichtigste oder Work-Life-Balance, wenn man noch diese alten Begriffe vielleicht einwerfen will.
Oh ja.
Was wir aber herausgefunden haben, war, dass wirklich so das Thema guten, gesunden Lern- und Arbeitsalltag zu haben, ist sehr viel entscheidender für die Auswahl der nächsten Ausbildungsstätte, als jetzt einen flexiblen Arbeitsort oder eine flexible Arbeitszeit in Anspruch nehmen zu können. Also wirklich so die Ausgestaltung des ja, Lern- und Arbeitsalltages ist bei der Prioritätenliste ganz weit oben gewesen. Und das ist schon ein klares Zeichen auch an Unternehmen oder an Hochschulen, zu zeigen, hey, wenn ihr diese Fachkräfte für euch gewinnen wollt, dann müsst ihr euch wirklich mit diesen Rahmenbedingungen des Alltages auch beschäftigen. Und wir haben auch gesehen, unabhängig oder abhängig davon, wie die Gesundheit der einzelnen Schülerinnen und Schüler waren, haben die sich auch andere Sachen gewünscht. Mhm. Also bei denen, wo wir eine hohe psychische Belastung auch wahrgenommen haben, das sind die, die sich vor allem soziale Angebote gewünscht haben, eine gute Einarbeitung, die noch viel größeren Wert auch auf Spaß und auf den Lern- und Arbeitsalltag als Ganzes gesehen haben, als die, die so eine hohe Belastung vielleicht nicht wahrgenommen haben. Da waren dann vielleicht finanzielle Faktoren oder auch andere Rahmenbedingungen entscheidender. Und auch gesprochen für den subjektiven Gesundheitszustand, also nicht nur psychisch, sondern so ganz grundsätzlich, wie geht's einem, die da angegeben haben, dass sie ja eher einen schlechten Gesundheitszustand haben, die haben viel größeren Wert auch auf Freiheit und Selbstbestimmung gelegt. Heißt im Endeffekt für Unternehmen auch zu schauen, wie kann man denn Selbstbestimmung und auch Sinnhaftigkeit schon für die jungen Fachkräfte auch ermöglichen, also in deren Tätigkeit, in deren Rollenverständnis und wirklich auch einen klaren Fokus auch in der Einarbeitung drauf zu legen. Also ich habe es jetzt vorhin auch erwähnt, man muss von Anfang an diese Zielgruppe mit sich führen, um auch diese Fachkräfte an das eigene Unternehmen, an die eigene Hochschule auch binden zu können. Und da sind wirklich die Faktoren soziale Angebote, gesundheitsförderlicher Lern- und Arbeitsalltag, all diese Rahmenbedingungen entscheidender, als jetzt eine flexible Arbeitszeit zu ermöglichen.
Lass da gerne mal genau tiefer reinsteigen. Du hast gerade schon angesprochen, Einarbeitung, also Onboarding ist ein ganz wichtiger Faktor. Ihr sprecht ja in eurer Studie auch vom gesunden Onboarding. Kannst du da mal ein Beispiel geben?
Genau, also wir haben gefragt, ist es euch denn wichtig, dass ihr vielleicht auch sowas wie Buddy-Programme habt oder dass Dozentinnen oder Dozenten, wenn wir jetzt von der Hochschule sprechen, sich auch konkret ja so in die Einführung mit einbinden lassen, dass man weiß, an wen man sich wenden kann. Und da war die ganz klare Antwort ja. Also es braucht wirklich beim Onboarding schon auch so einen konkreten Plan, wie das gestaltet wird. Also das erlebe ich häufig in Unternehmen. Man hat es geschafft, man hat irgendwie eine neue Fachkraft für sich gewinnen können und dann kommen die an. Und dann überlegt man mal gemeinsam, wie kann man jetzt diese Person auch onboarden. Und da ist natürlich der erste Fehler schon auch der Unternehmenskultur, die man gesehen hat. Und deswegen ein gutes Onboarding, auch ein gesundheitsförderliches, ist eben ein geplantes. Man hat eine Person, eine Ansprechperson, die einen auch begleitet über die ersten Wochen, Monate und auch schon von Anfang an Entwicklungsperspektiven zu eröffnen. Also zu zeigen, hey, unser Plan mit dir ist folgender, wenn wir jetzt mal aus dem Ausbildungsbetrieb vielleicht sprechen, dass man aufzeigt, das sind die Entwicklungsperspektiven, die wir für dich vorgesehen haben und das sind die Schritte, um dahin zu kommen, um dann auch zu schauen, was ist denn der Person selber wichtig, um sich, ne, ich habe Selbstbestimmung eben genannt, dass man eben den Raum öffnet, auch selbst entscheiden zu können, okay, das ist ein Weg, den ich eingehen möchte oder das ist ein Weg, den ich eingehen möchte. Und das startet tatsächlich schon bei den ersten Tagen und Wochen, das gut auch aufzugleisen.
Also wir hören schon raus, Onboarding ist jetzt nicht nur etwas, was Bindung betrifft, darum geht es ja auch oft, Mitarbeiterbindung, Kultur auch schaffen, sondern auch ganz allgemein gesprochen, das psychische Wohlbefinden auch zu stärken und auch vielleicht die Resilienz dann zu stärken in der Situation. Was müsste denn passieren, deiner Meinung nach, damit psychische Gesundheit im Unternehmen nicht mehr als weiches Thema, sondern als strategisches Zukunftsthema behandelt wird?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns schon lange beschäftigen und so ein bisschen auf dem Weg dahin sind, auch das in den Unternehmen einzuführen. Also Für uns hat sich gezeigt, Kennzahlen ist das, was es braucht, um eine Struktur weiterzubringen. In den Führungsetagen braucht es irgendwie Kennzahlen und ein gutes Reporting, sage ich mal, ganz objektives, um Entscheidungen treffen zu können.
Dann braucht es auch eine Messung, oder? Wenn ich einwerfen
Es braucht eine
darf.
Messung, genau. Und wir mit IFBG sind in Unternehmen ganz viel mit Mitarbeiterbefragung unterwegs. Es gibt die psychische Gefährdungsbeurteilung, die jedes Unternehmen eigentlich gesetzlich verpflichtend durchführen muss, was aber auch nur fast die Hälfte tut. Also auch da ist noch viel Luft nach oben. Und es braucht Kennzahlen, die die Kultur erfassen, die dann auch eine Grundlage für Entscheidungen langfristig sind. Heißt Führungsqualität, Feedback, Wertschätzung. Das sind die Themen, die wirklich strukturell erfasst werden müssen und auch Teil eines Reportings werden müssen und eben nicht nur Fehlzeitenquote, die wir anfangs angesprochen haben, sondern es braucht dieses Reporting, was auch im besten Fall Prognosen für die nächsten Jahre aufzeigt, hey, das sind die Treiber in deinem Team für Arbeitszufriedenheit. Du musst an der Stellschraube Feedback drehen, damit langfristig die Personen zufriedener sind, dadurch motivierter, gesünder und leistungsfähiger. Und wenn man merkt, okay, ganz objektiv, diese Themen sind wirklich relevant für den Unternehmenserfolg, heißt Produktivität und Leistungsfähigkeit, was dann wirtschaftlich quasi relevant ist, auch für Entscheider und Entscheiderinnen, dann brauchst du diese Kennzahlen. Und das ist, glaube ich, das, was die, was der Ursprung ist, um auch so strukturell Thema Gesundheit noch mehr auch in diese Etagen bringen zu können.
Sehr cool. Ja, ich glaube, wir sitzen im selben Boot. Wir jetzt mit unserer Studie, wo wir versuchen, genau solche Zahlen zu liefern, aber natürlich auch ganz klare Handlungsempfehlungen. Ihr aber genau auf der gleichen Seite noch mehr auf der Unternehmensperspektive, natürlich auch mit mitarbeitenden Befragungen. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Ronja, hast du noch eine brennende Frage an die Maren?
Nein, ich versuche mir die ganze Zeit auf die Zunge zu beißen und dir nicht reinzugrätschen.
Du darfst es gerne machen. Das passt, ist doch nur gut für den Fluss.
Ich finde das total interessant und vielleicht nochmal abschließend die Frage, gibt es denn Branchen oder Industrien, Gewerbe, keine Ahnung, die besonders fortschrittlich sind, die das Thema besonders auf dem Schirm haben? Kann man das sagen?
Man kann es nicht pauschal sagen. Also wir merken schon, so Branchen wie beispielsweise die Pflege, wo grundsätzlich super hohe Belastungen auch herrschen, da brauchst du das eigentlich am dringendsten, aber da sind die Ressourcen meist nicht da, um auch irgendwie das Thema Gesundheit strukturell einzubringen. Natürlich haben privatwirtschaftliche Unternehmen oder große Konzerne haben viel häufiger auch Budget und Personalressourcen für das Thema. Und da merken wir schon, die sind deutlich weiter als jetzt vielleicht auch öffentliche Einrichtungen. Also das sind so die größten Pfeiler. Natürlich ist es auch ein anderes Thema bei kleineren Unternehmen als bei großen. Ne? Man, unabhängig jetzt von der Tätigkeit, wenn du ein Unternehmen von 30, 40 Personen hast, ist Thema Wertschätzung und Gemeinschaftsgefühl oder eine Kultur unterzubringen natürlich ein ganz anderes Aufgabenfeld als jetzt in einem großen Konzern. Da sind aber dann meistens mehr Ressourcen oder mehr auch finanzielle Mittel für das Thema da. Also tatsächlich ganz unterschiedlich. Ihre Tätigkeit hat auch einen anderen, andere Bedürfnisse. Ist man eher am Schreibtisch, ist man eher körperlich tätig? Auch da gibt es verschiedene Ansätze. Deswegen pauschal kann man nicht sagen, die machen es gut und die machen es schlecht, sondern es kommt wirklich aufs Unternehmen drauf an und wie weit die vielleicht auch in den letzten Jahren schon waren. Also wir merken jetzt vor allem den größten Unterschied bei den Unternehmen, die schon seit 4, 5, 6, 10 Jahren vielleicht auch Befragungen durchführen und das Thema psychische Gesundheit langfristig mit tracken in dem Sinne, sind die, die natürlich auch schon viel konkreter wissen, wo sie, an welcher Schraube sie drehen können, um auch Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit letztendlich zu verbessern. Also eigentlich ist es so, wer hat wann den Einstieg geschafft, auch sich mit dem Thema zu beschäftigen und wer setzt dafür auch Ressourcen ein?
Hast du denn noch mal Tipps für Führungskräfte, egal welcher Branche, die vielleicht das Gefühl haben, ich habe vielleicht Azubis oder Dualis in meinem Team, die vielleicht irgendein Thema mit mentaler Gesundheit haben? Wie geht man das an im Gespräch? Weil das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja was sehr Persönliches, ein sehr empfindliches Thema. Manche wollen darüber ja auch gar nicht sprechen. Hast du da Tipps, um da diese persönliche Grenze gleichzeitig zu wahren und dennoch irgendwie als Führungskraft einen Safe Space zu bieten? Wie startet man?
Du hast es gerade schon gesagt, im Gespräch, aber da ist meistens das größte Problem, die meisten sprechen das nicht an. Also überhaupt den Rahmen zu bieten, regelmäßig vielleicht auch Einzelgespräche mit Mitgliedern aus dem Team zu führen, da müssen viele erstmal ansetzen, das überhaupt zu tun. Also diese Art Feedback-Gespräch oder grundsätzlich Gespräch zu öffnen, das brauchst erstmal. Aber natürlich besonders bei der psychischen Gesundheit haben wir noch viele Rahmenbedingungen, wo man vielleicht nicht auch das persönlich klären möchte. Und da sind wir wieder bei Mitarbeiterbefragungen, die wir größtenteils durchführen, weil dann ist über eine größere Fläche, über das Team hinaus, vielleicht ist es auch über das Unternehmen hinaus, objektiven Kennzahlen quasi das Thema erstmals zu erheben, um so als Führungskraft auch ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, für 10-15% in meinem Team ist das vielleicht ein Thema, was ich ansprechen sollte, um dann quasi qualitativ in Gesprächen auch da reinzugehen und nicht so ins Blaue zu stochern, okay, ich gehe das Thema mal an, ohne genau zu wissen, was vielleicht Faktoren sind. Mit einer Mitarbeiterbefragung hat man die Möglichkeit zu sehen, erstmal, wie groß sind die Belastungen bei mir und was sind auch spezielle Themen in meinem Team. Also ist es vielleicht gar nicht jetzt, die sind super zufrieden mit der Führungskraft selber, aber haben eine hohe Stressbelastung oder die Balance zwischen Privatem und Arbeitsleben ist irgendwie schwer. Ne, jedes Team hat andere Herausforderungen und darüber, über so eine objektive Mitarbeiterbefragung, hat man erstmal ein gutes Level, einen guten Ist-Zustand, um rauszufinden, hey, bei mir sind das die drei Themen, die gehe ich an, und dann geht man vielleicht ins Gespräch, um es dann auch gezielt zu eröffnen, diese Thematik.
Und wenn man dann so eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt hat, dann kann man ja eben auch Infoveranstaltungen, sei es für Führungskräfte oder auch für die Betroffenen selber organisieren. Und wenn man dann jetzt ein kleines Unternehmen ist, was hier zuhört und sich denkt, Alter, was soll ich denn noch alles machen? Man kann sich ja auch mit anderen Unternehmen in der Region zusammenschließen, die vielleicht dieselben Themen vor der Brust haben und eben zusammen eine Infoveranstaltung, einen Workshop für Führungskräfte zu einem bestimmten Thema im Bereich mentale Gesundheit veranstalten zu können und so Kosten zu sparen, ne?
Safe. Oder über tarifliche Mitbestimmung, über Betriebsräte, über Personen, denen das Thema am Herzen liegt, die aber vielleicht oft gar nicht direkt auf der Agenda liegen, wenn man daran denkt, irgendwie, wer dieses Thema auch alles auf dem Schirm haben könnte. Da gibt es extrem viele coole Positionen ja auch im Unternehmen.
Total.
Und auch beispielsweise Krankenkassen haben finanzielle Mittel, die sie dafür ausgeben müssen, sage ich mal, für Betriebe und für Gesundheit. Heißt, auch da gibt es immer ganz viele Möglichkeiten, da auch sich Unterstützung zu suchen.
Okay, cool. Bevor wir den Sack zumachen, möchte ich den Zuhörenden hier noch eine Folge aus der Vergangenheit empfehlen, und zwar die Folge mit Tabea Ernst zum Thema Essstörungen. Und in dieser Folge macht sie ganz gut deutlich, wie ihre damalige Chefin damit umgegangen ist, als diese nämlich beobachtet hat, dass Tabea so krass abgenommen hat, dass sie die Treppen im Prinzip nicht mehr hochkam und es im Prinzip auch eine Gefährdung am Arbeitsplatz oder beziehungsweise das Risiko für Arbeitsunfälle dadurch massiv gestiegen ist. Und sie macht ganz gut deutlich, wie ihre Chefin ihr da die Grenzen aufgezeigt hat und gleichzeitig die Hand ausgestreckt hat. Wir verlinken diese Folge auch nochmal in den Shownotes.
Cool, also positives Beispiel. Ein ich hätte jetzt erwartet, da kommt jetzt der richtige Lapsus. Sie hat einen Apfel in die Hand gestreckt oder so. Keine Ahnung, was richtig schlimm ist.
Gar nicht, okay. Gar nicht. Es ist ein total positives Beispiel und natürlich hat sich, das könnt ihr selber nachhören, natürlich hat Tavia sich in der ersten Situation oder im ersten Gespräch auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Mhm. Gerade wenn man über das Thema Essstörungen spricht, das wollen ja viele erstmal gar nicht selber wahrhaben, dass sie da ein Problem eventuell haben. Und rückblickend ist sie aber extrem dankbar für diese Führungskraft, die sie damals hatte, weil diese Führungskraft eben maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Tabea in eine Klinik gegangen ist. Und ich glaube, dieses Gespräch ist sehr lehrreich für viele Führungskräfte, die hier vielleicht zuhören.
Ja, voll. So soll es sein. Danke, Maren, dass du zu Gast warst bei uns, dass du mit uns über unsere neue Studie, über eure Ergebnisse und über Überschneidungen gesprochen hast. Total spannend. Und ja, hoffentlich bis bald mal wieder.
Ja, danke euch.
Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Wissen. Wow, Kilian, was ein Ritt. Ich würde sagen, wir haben das Thema jetzt von nahezu allen Perspektiven beleuchtet, oder?
Ja, jetzt fehlt nur noch irgendwie dann doch dieser Boomer, diese Führungskraft, die das richtig kritisch sieht und die uns jetzt sagt, hey, psychische Belastungen ist so ein Modeding, das könnten wir vielleicht mal noch gebrauchen. Haben wir aber tatsächlich, oder habe ich auch täglich in Gesprächen und Vorträgen immer ganz viel mit zu tun. Also die Perspektive kenne ich schon, aber wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Perspektiven hier reingebracht. Ja.
Genau, ich würde dir am Ende der Folge nochmal danken, dass ihr dieses Thema wissenschaftlich aufbereitet, denn ich glaube, also wir sprechen ja hier über Emotionen, wir sprechen über psychische Gesundheit und da steckt ja ganz viel drin, also ganz viel was man so in gewisser Weise häufig nicht greifen kann, was ja auch Betroffene häufig gar nicht beschreiben können, diesen Gefühlszustand in Stresssituationen, in Belastungssituationen. Und deswegen ist natürlich die wissenschaftliche Arbeit drumherum, um das Ganze greifbar zu machen und um auch deutlich zu machen, wie viele davon betroffen sind, essentiell.
Ja, danke. Ist natürlich unser Ziel, da mit Menschen zu sprechen, täglich ins Gespräch zu gehen und gleichzeitig dann auch deutlich zu machen, was es braucht, also auch Handlungsempfehlungen zu geben. Und das tun wir, aber das tun wir auch in diesem Podcast. Und das finde ich echt eine wunderbare Sache.
Das finde ich auch, ist echt eine wunderbare Sache. Das Ding ist, wir sind längst noch nicht am Ende. Eure Studie hat noch deutlich mehr Kapitel, die wir hier besprechen werden. Und unser Podcast hat noch deutlich mehr Folgen in der Pipeline. Unter anderem sprechen wir nächste Woche, sag es einmal, über welches Thema wir sprechen.
Wir sprechen über Social Media und über das Digitale bei jungen Menschen. Haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, hat natürlich auch etwas mit der psychischen Belastung zu tun. Das sagen auch junge Menschen selber von sich aus, sehen wir in unserer Studie, dass sie glauben, dass Social Media zum Anstieg von psychischen Belastungen beiträgt, also auch da eine ganz klare Verantwortung sehen. Und wir wollen mal diese Seite beleuchten, im Positiven wie auch im Negativen. Also was bringt eigentlich das soziale, die soziale Medien, warum ist dieser Begriff soziale Medien vielleicht sogar gar nicht mal so förderlich? Da würde ich auch mal gerne einen Blick drauf werfen. Und was macht mit jungen Menschen? Wie suchen sie sich Informationen und wie wollen sie sich da auch weiterbilden?
Das war unser Teaser für die nächste Woche, für die nächste Folge. Wir hoffen natürlich, ihr schaltet wieder ein. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine sweete Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Bei Spotify auch besonders hier diese Sternchenfunktion einmal nutzen. Darüber freuen wir uns. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.
Yes, bis nächste Woche. Ich freue mich. Ach, wer die Studie erwerben möchte, die gibt's zu kaufen. Ich schicke den Link unten in die Shownotes.
Machen wir. Gut. Ciao, ciao.
Ciao.